Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. So in der Vorbereitung auf die Predigt machte ich mir schon Gedanken und dachte, ich würde ganz gerne, weil ich wusste, heute würde Abendmahl sein, auch über das Abendmahl predigen. Aber wir feiern ja auch Pfingsten und so kommt es vielleicht so aus, dass der ein oder andere vielleicht eine thematisch auf Pfingsten ausgerichtete Predigt jetzt vermisst heute Morgen. Dann seht es mir nach, aber so hat der Herr es mir aufs Herz gelegt, dass wir heute einfach gemeinsam uns Gedanken zum Abendmahl machen, was wir heute feiern wollen. Das Mahl des Herrn. Es geschah in Schottland im 16. Jahrhundert. Da gab es damals schon bekennende Gemeinden, die sich zum Herrn Jesus Christus bekannt haben, die abseits von der Staatskirche damals existierten und lebten, abseits von der anglikanischen Kirche. Und die englische Krone nannte diese Gemeinden, diese in ihren Augen abtrünnigen Christen, Dissenters, sich Verweigernde. Und die englische Krone verbot diesen Dissenters, zwar nicht sich zu versammeln, aber sie verbot den Dissenters das Feiern des Abendmahls. Es gab für diese Gruppe nicht das Recht, offiziell nicht das Recht, das Abendmahl zu feiern damals. Und die Soldaten des Königshauses zu der Zeit versuchten auch immer wieder, Leute, die sich dann zu Abendmahlsgottesdiensten trafen und das Abendmahl feierten, aufzuspüren, zu suchen und sie zu verfolgen. Natürlich haben die Dissenters trotzdem das Abendmahl gefeiert, denn sie sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so auch eine junge Frau, die sich auf dem Weg befand zu einem dieser Abendmahlsgottesdienste, die sich dann immer in einer versteckten Unterkunft abgehalten wurden, um nicht entdeckt zu werden. Und so biegt diese junge Frau auf ihrem Weg um eine Ecke und sie sieht sich dann direkt einer Gruppe von Soldaten gegenüber und sie weiß, jetzt bin ich in der Falle. Und prompt wird ihr auch von den Soldaten, die sie da quasi erwartet haben, die Frage gestellt, wo gehst du hin? Ja, was soll sie antworten? Sie will nicht lügen, sie will aber mit ihrer Antwort auch nicht die anderen Mitchristen, die sich schon wahrscheinlich bei der Behausung befinden, in Schwierigkeiten, in Gefahr bringen. Und will niemanden verraten. Und da ist es, als ob Gott ihr Worte schenkt, die sie sagt zu den Soldaten. Sie sagt Folgendes. Mein älterer Bruder ist gestorben und sie verlesen heute Nachmittag sein Testament. Er hat etwas für mich getan und mir etwas hinterlassen. Und ich will jetzt die Verlesung des Testamentes hören. Das sagt sie zu der Gruppe von Soldaten. Und da ließ man sie laufen. Hat sie gelogen? Ich denke nicht. Ich denke sogar, sie hat das Abendmahl, die Abendmahlsfeier, die dann später stattfand, sehr treffend beschrieben. Jesus nennt seine Nachfolger Brüder. Sie sagt hier, mein älterer Bruder ist gestorben. Jesus nennt in Markus 3, am Ende des dritten Kapitels können wir das nachlesen, Jesus sagt, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder, ist meine Schwester oder ist meine Mutter. Jesus nennt seine Nachfolger Brüder. Sie sagt hier, sie verlesen heute Nachmittag sein Testament, diese Frau. Er hat etwas für mich getan und mir etwas hinterlassen und ich will die Verlesung des Testamentes jetzt hören. In den Einsetzungsworten im Korintherbrief, da ist unter anderem dieser Vers zu lesen, dieser Kelch ist der neue Bund oder das neue Testament in meinem Blut. Sie hat sich in der Sekunde diese Antwort so konkret auf das Wort Gottes bezogen. Ich finde das ganz erstaunlich. Und darum feierten die Dissenters das Abendmahl trotz des Verbotes. Wir feiern es bis heute. Was hat uns, wenn wir so in diesem Bild bleiben, was hat uns der ältere Bruder, unser Herr Jesus Christus, da vermacht? Was ist das für ein neuer Bund? Was ist das für ein Testament? Was ist das für eine Feier, ein Mahl, das wir bis heute fortführen, Monat für Monat? Paulus spricht im 1. Korintherbrief diese Einsetzungsworte und die möchte ich gleich mit euch zusammenlesen aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 28, möchte ich gerne mit euch gleich zusammenlesen. Paulus spricht diese Worte in einem sehr interessanten Kontext hinein. Er spricht in Vers 20 bis 22, in dem Abschnitt vor diesem Text, da deckt er Missstände auf in der Gemeinde zu Korinth und er sagt, dass sie es nicht richtig machen. Er sagt, jeder nimmt, wenn ihr euch zum Mahl zusammentrifft, trifft sein Essen vielleicht vorweg oder manche sind schon betrunken, manche warten nicht auf die anderen und so weiter. Er deckt da Missstände auf und schildert eigentlich ein Problem dieser Gemeinde und sagt, hierin kann ich euch nicht loben. Am Anfang des Korintherbriefs lobt er die Gemeinde, hier deckt er ein Problem auf. Und so in diese notvolle Situation hinein, die der Apostel Paulus den Korinthern schildert und die er mit ihnen aufzuarbeiten sucht, spricht er dann diese Einsetzungsworte, die wir jetzt lesen. Und ein Ausleger hat einmal gesagt, diese Verse, so ab Vers 23, wo er im Prinzip Christus, die Worte des Christus wiedergibt, die sind wie ein Diamant, der auf eine dreckige Straße geworfen wird. Die dreckige Straße deshalb, weil wir hier im Vorfeld die Probleme bei der Ausübung des Abendmahls in der Gemeinde zu Korinth, weil er das thematisiert, ein Problem taucht auf und dann sagt er ihnen Folgendes. Wir lesen das gemeinsam. Vers 23 aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11 bis Vers 28. Wohlbekannte Worte. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Ich habe von dem Herrn empfangen, sagt Paulus hier. Diese Formulierung macht deutlich, er führt hier in den nachfolgenden Worten und Sätzen ein direktes Zitat von Jesus an. Er hat das sich nicht ausgedacht. Er hat es vom Herrn empfangen, diese Worte. Und danach gibt er auch eine genaue Zeitangabe. Er sagt hier, in der Nacht, in der er überliefert wurde oder in der er verraten wurde, also in der Nacht vor der Kreuzigung. Und dann kommt noch die Aufforderung in Vers 24, dass wir dieses Mal wieder und wieder feiern sollen. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Und das heißt ja, das tut nicht einmalig zu meinem Gedächtnis. Wenn man etwas gedenkt, dann schafft man sich vielleicht eine Stelle, an der man immer wieder hinkommen kann und man denkt an etwas. Wir kennen Denkmäler oder man hat ein Ritual, was man immer wieder tut. Und so auch die Aufforderung, tut das fortwährend zu meinem Gedächtnis. Ich möchte ganz gerne so die Predigt überschreiben. Das handelt sich hier um einen zweifachen Zuruf Jesu an uns. Diese Worte haben einen Zwei-Punkte-Plan, wenn man so möchte, oder einen zweifachen Zuruf an uns, was das Mahl für uns bedeuten soll. Ich habe es jetzt gerade schon erwähnt, dieses Gedächtnismahl. Das ist zugleich der erste Punkt. Das Mahl des Herrn ist ein Mahl der Erinnerung, ist ein Gedächtnismahl. Etwas, an das wir uns erinnern dürfen. Zweimal sagen diese Verse, die wir gerade gelesen haben, solches tut oder dieses tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, was ich euch gesagt habe, was ich für euch getan habe. Denkt dran. Ich möchte das mit zwei ganz kurzen Worten. Ich weiß ja immer, dass kurze Aussagen bei uns viel besser haften bleiben. Denk dran. Erinnere dich, was ich für dich getan habe. Und man fragt sich vielleicht, warum ausgerechnet dieses Mal? Es gibt ja viele Möglichkeiten, an denen wir uns oder bei denen wir uns an Jesus Christus erinnern können. Beim Bibellesen. Beim Gespräch mit anderen Christen. Immer wieder haben wir Überschneidungen. Immer wieder haben wir in Gesprächen den Hinweis auf Jesus Christus. Warum noch zusätzlich dieses Mal? Und ich finde das Bild so schön. Ich kenne das im Prinzip seit meiner Jugendzeit. Da wurde es schon gesagt, dieses Mal kannst du dir vorstellen wie eine Predigt zum Anfassen. Wie eine Predigt, die du hier vorne sehen kannst. Noch besser, an der du, wenn du an dem Mahl teilnimmst, selbst beteiligt bist. Wir dürfen etwas sehen, wir dürfen etwas schmecken, wir dürfen etwas in Händen halten. Gott will uns schmecken lassen, was Jesus für uns getan hat. So wirklich, so real, wie das Brot hier ausgeteilt wird, später, wenn wir das Mahl zu uns nehmen, So wirklich hat Jesus Christus seinen Leib für uns zerbrechen lassen. So real ist das Geschehen gewesen, als Christus am Kreuz starb und seinen Körper für uns dahingegeben hat, sein Leben. So wirklich, so real, wie der Wein, der Saft ausgeteilt wird, so real ist das Blut Christi geflossen damals am Kreuz. Und du darfst daran teilhaben. Du darfst das anfassen. Das Brot, den Wein trinken oder den Saft trinken und daran erinnern, dich konkret daran erinnern, was Christus für uns getan hat. Brot und Wein sind ein Zeichen für den Leib, ein Zeichen für das Blut Jesu. Zur Erinnerung an das, was Christus für uns getan hat. Man kann sich das auch mit dem Ehering klar machen. Ja, ich kriege den noch ab. Ein Ehering, vielleicht für die Leute, die als Beispiel jetzt auf dem Bau arbeiten, die nehmen den ja öfter vielleicht mal ab. Man geht dann morgens zur Arbeit, man muss sich schützen, Schmuck am Arbeitsplatz gefährlich, man nimmt den vielleicht ab, man tut sein Tagwerk und abends kommt man nach Hause, man steckt den Ring wieder dran. Während der Zeit, wo man ihn abgenommen hat, war man ja trotzdem verheiratet, die ganze Zeit über. Und man steckt ihn gerne wieder dran, denn der Ring dokumentiert das. Der Ring dokumentiert das Versprechen, was du einer Person, deinem Mann und deiner Frau gegeben hast, dass du ein Leben lang mit dieser Person verbunden sein willst. Der Ring dokumentiert das. Der Ring erinnert dich daran, ja. Wir sind 10 Jahre rum und man gewöhnt sich dran, ja, der glänzt auch nicht mehr so wie am Anfang. Aber hin und wieder schaut man drauf und man weiß, ja, ich bin gerne ein Träger dieses Zeichens, weil ich weiß, wofür es steht. Und lass uns diesen Vergleich für uns persönlich nehmen. Wenn wir hier, in unserem Fall jetzt Monat für Monat, dieses Abendmahl zu uns nehmen, das dokumentiert das, was Christus für uns getan hat. Für diese besondere Tat, die Christus am Kreuz für uns vollbracht hat, hat der Herr ein besonderes Erinnerungszeichen eingesetzt. Und darum kann das Abendmahl auch nur dort gefeiert werden, wo man predigt, wo man glaubt, dass Jesus für unsere Sünde sterben musste. Es dokumentiert diese Tat. Auch der Zeitpunkt der Einsetzung ist nicht zufällig. Paulus nennt hier in diesem Text den Zeitpunkt. Er sagt, in der Nacht, da er verraten wurde. Wir lesen das in Vers 23. Aus den Evangelien wissen wir ja ziemlich genau, was in dieser Nacht geschah. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passa gefeiert, eines der wichtigsten jüdischen Feste. Er hat das Passa gefeiert und hat im Zuge dessen ihnen klargemacht, dass es das letzte Mal sein würde. Und lasst uns einmal kurz einen kleinen Exkurs machen auf dieses Passa. Das letzte Abendmahl des Herrn, wir können es vielleicht so formulieren, hat die Wurzeln im Alten Testament in dieser Passafeier. Die Mahlfeier der Gemeinde weist zurück auf das, was dem Volk Israel in Ägypten geschehen ist. In der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten geschah ja der Umstand, dass der Stolz oder der Hochmut oder wie wir es auch nennen möchten, des Pharao gebrochen wurde durch diese eine letzte Plage, die ihn so ins Mark getroffen hat, dass er das Volk Israel danach ziehen lassen hat. Nämlich, dass in Ägypten ja die Erstgeborenen geschlagen worden sind, in der Nacht alle gestorben sind. Und das Volk der Israeliten bekam ja die Anweisung, um nicht auch Opfer dieses Gerichtes zu werden, dass man die Türpfosten, dass man die Oberschwelle ihrer Häuser mit dem Blut eines jungen, fehlerlosen Lammes bestreichen musste. Und dann stand, denn es stand auch das Volk Israel unter Schuld, unter Sünde. Und Gott hatte aber gesagt, wenn ihr das tut, wenn ihr ein sündloses Lamm, eines, was keinen Makel und keinen Fehler hat, schlachtet und diesen Befehl ausführt, dann wird das Gericht an eurem Haus vorübergehen. Das heißt, an die Stelle des Todes, der Erstgeburt, so wie es in ganz, ganz vielen ägyptischen Häusern da in der Nacht passiert ist, wird ein Lamm sterben, wird ein unschuldiges Lamm sterben und in eurem Haus wird kein Leid geschehen. Es starb ein unschuldiges Tier in jener Nacht und sein Blut rettete von dem Tod. Später wurde dieses Lamm mit ungesäuerten Broten, mit bitteren Kräutern dann verzehrt. Und das ist das alttestamentliche Vorbild für die Mahlfeier der neutestamentlichen Gemeinde. Paulus schreibt auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 7, ich möchte auch ganz gerne diesen Vers mit euch einmal gemeinsam lesen, in Kapitel 5, Vers 7, zweite Hälfte, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Eine andere Übersetzung sagt, auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus für uns geopfert. Wie damals das Blut des ersten Passahlammes, oder es waren vermutlich viele Lämmer, die geschlachtet worden sind, das Blut des ersten Passahlammes Leben gerettet hat, so rettet das Blut Jesu Christi heute. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist das Blut, dessen wir mit dem Kelch gedenken. Es geht um Rettung, ja in diesem Fall durch ein blutiges Opfer. Christus setzt hier das Passahmahl ganz neu ein. Damals in Ägypten ging es für das Volk mit dieser Handlung um einen zeitlichen Schutz. Es ging um diese Nacht, in der der Engel des Herrn vorbeigehen würde und jede Erstgeburt in Ägypten töten würde. Und es ging um diesen zeitlichen Schutz in dieser Nacht für das Volk Israel. Wenn ihr meinen Worten nachkommen werdet, sagte der Herr, wenn ihr das tun werdet, bewahre ich euch vor diesem Gericht. Die Israeliten haben es getan und sie haben die Bewahrung erlebt. Heute mit dem Abendmahl geht es um einen ewigen Schutz. Es geht um die Erinnerung dessen, was Christus für uns getan hat. Mit dem Opfer Jesu Christi am Kreuz bist du nicht für eine Nacht gerettet. Da bist du nicht für eine Nacht in seinem Schutz. Wenn du das Opfer Jesu Christi am Kreuz annimmst, für dein Leben persönlich werden lässt, dann erwirkst du das ewige Leben, ewig. Es geht um einen, wenn wir das so vergleichen möchten, um einen ewigen Schutz. Das alte Passahmahl, was wir uns ebenso nochmal vor Augen geführt haben, wird erfüllt, wird ja geradezu abgelöst durch das von Christus eingesetzte Abendmahl. Lasst uns das Gewicht dieses Geschehens nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Womit oder woran wir uns erinnern mit diesem Mahl. Nur durch das, was am Kreuz geschah, als Jesus für deine, für meine Schuld gestorben ist, nur durch das kannst du gerettet werden. Das ist der zentrale Punkt, der zentrale Umkehrpunkt in deinem Leben. Und wenn du es angenommen hast, wie gut ist es, wenn du dich bei Zeiten daran erinnerst, was Christus für dich getan hat. Ein Denk dran. Das Mahl, das Abendmahl heute auch hier, ist ein Gedächtnismahl, ist ein Erinnerungsmahl. Denk dran und denk gerne daran, was Christus für dich getan hat. Der zweite Zuruf oder der zweite Punkt, das Mahl des Herrn ist auch ein Verkündigungsmahl. Paulus schreibt hier in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigt ihr. Hör hin. Es gibt etwas zu verkündigen. Hör hin. Die versammelte Gemeinde der wiedergeborenen Gläubigen verkündigt durch das Brotbrechen, durch das Feiern des Abendmahls, den Tod des Herrn Jesus Christus. Weil das gebrochene Brot vom gebrochenen Leib Jesus spricht, weil der Kelch von seinem vergossenen Blut spricht. Und dann erhebt sich die Frage, ja, was konkret wird dann verkündigt, dass Jesus gestorben ist? Lasst uns einen Schritt weiter denken. Wir verkündigen nicht nur den Tod, sondern eng damit verbunden, unweigerlich verknüpft, verkünden wir auch den Sieg des Herrn Jesus Christus. Den Tod des Herrn verkündigen heißt seinen Sieg verkündigen. Ist uns das klar? Wir verkündigen den Sieg. Christus starb mit den Worten, es ist vollbracht. Jesus hat hier nichts Unerledigtes auf der Erde zurückgelassen. Keine To-Do-Liste für jemanden, der noch nacharbeitet, was er nicht geschafft hat. Keine Häkchen, die noch gesetzt werden müssen. Christus hat gesagt, in seinem Tod, in dem Schmerz, unter der Last der ganzen Sünde, jedes Einzelnen von uns und noch vieler Menschen mehr, es ist vollbracht. Ich habe es wirklich ganz zu Ende gebracht. Das ist ein Sieg. Oh, wie schade wäre es gewesen, wenn er hätte sagen müssen, ich habe es fast geschafft. Das hat er aber nicht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist ganz zu Ende. Ich habe alles getan, um den Menschen eine Rückkehr, einen Zugang, eine Versöhnung mit dem ewigen Gott zu ermöglichen. Der Sieg von Golgatha, es ist ein Sieg. Der Sieg von Golgatha muss proklamiert werden, auch mit diesem Mal. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die Mächte bezwungen. Man muss sich das vor Augen führen. Ich mag eigentlich so diese Aufreihung. Auch wenn es schlimme Dinge sind. Tod, Teufel, Sünde, Hölle und Welt. Das sind Dinge, die Christus in dem Moment besiegt hat. Wenn man sich vorstellt, welche Last er von deinem Leben genommen hat, welche erdrückende Last er von deinem Leben genommen hat. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ich habe für dich etwas Neues. Du bist von dieser Last befreit, wenn du das Opfer annimmst. Ich möchte ganz gerne ein ganz kurzes Beispiel uns noch bringen. Es hat damals ein Wolfgang Dück, ein Evangelist, der nach seiner Bekehrung, so in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz aktiv war, gebracht. Und ich entschuldige mich im Vorfeld, es ist ein unästhetisches Bild. Ich werde das kurz fassen. Der Wolfgang Dück war dafür bekannt, dass er auch kein Blatt vor den Mund nahm. Und er wurde damals von den Medien oder von der Presse so als Schreihals Gottes bezeichnet, weil er immer unbequeme Tatsachen angesprochen hat und nicht hinterm Berg gehalten hat. Und er sagte einmal, er machte auf folgende Tatsache aufmerksam. Er sagt, so wie ein Huhn bei der Schlachtung, bei dem vielleicht schon der Kopf abgetrennt ist, unter Umständen noch, wenn man nicht vorsichtig ist oder aufpasst, dann auch mal ein paar Schritte laufen kann und das Blut verspritzt und das wird eine dreckige Angelegenheit, ja, bei dieser Schlachtung. So verdreckt mit seiner Sünde der Teufel alles das, was mit ihnen in Kontakt kommt. Der Teufel, und das ist im Prinzip ein rechtmäßiges Bild, dem schon der Kopf abgeschlagen ist, dem schon seine Macht genommen ist, der schon nicht mehr handlungsfähig ist. Mit dem letzten Zucken dieser Nervenenden richtet vielleicht das Huhn noch eine dreckige Angelegenheit an. Ja? Und so kommt derjenige, der mit dem Teufel noch in Berührung kommt, eventuell mit einem besudelten Leben davon, mit Sündhaftigkeit an seinem Leben, von einem bereits Besiegten, wenn er nicht aufpasst. Trotzdem, Christus hat diesen Zustand hergestellt, dass der Teufel ein bereits Besiegter ist. Natürlich sind wir heute noch in der Situation, dass der Teufel uns beeinflussen kann, dass wir rückfällig werden in Anfechtung, aber er ist ein bereits Besiegter. Ich entschuldige mich nochmal für dieses unästhetische Bild, aber es beschreibt gut, wenn man nicht aufpasst, gibt es eine dreckige Angelegenheit. Aber der Teufel ist bereits besiegt. Paulus schreibt an die Kolosser, ich lese das einmal kurz aus Kolosser 2, Vers 14 und 15. Getilgt hat er, Gott, den Schuldbrief, der wider uns war und durch die Satzungen gegen uns stand. Und hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Reichen und die Gewaltigen ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Der Schuldbrief, der gegen dich war, ist genauso besiegt, ist genauso nichtig wie der Teufel mit seiner Macht. Ich möchte eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ist das in deinem Leben Wirklichkeit? Ist das in deinem Leben Realität? Ist dieser Sieg in deinem Leben sichtbar? Oder bist du noch nicht erneuert durch die Kraft, die in dieser Umkehr steckt? Lebst du noch in einer alten Schleife und drehst deine Runden und kommst nicht raus, vielleicht aus Angewohnheiten, aus Sünden? Als Jesus Christus ausgerufen hat, es ist vollbracht, da waren alle Menschen eingeschlossen. Alle. Auch die, die sich bisher durch ihren eigenen Unglauben ausgeschlossen haben. Jeder ist gemeint. Und willst du nicht heute sagen, Herr, wenn du gesiegt hast, dann möchte ich Teil dessen sein. Dann möchte ich am Sieg, an deinem Sieg teilhaftig werden. Ich möchte nicht länger der Sünde gehören. Noch ein Gedanke hier aus dem Vers 26. Wir hatten gelesen, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Jesus sagt, oder Paulus sagt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl blickt nicht nur zurück, was bereits geschehen ist, dass Christus den Sieg für uns bereits errungen hat, sondern es blickt auch voraus auf das, dass Jesus einmal wiederkommen wird, dass Jesus einmal sichtbar in seiner Macht hier auf der Erde erscheinen wird. Das ist unsere Hoffnung. Die verkündigen wir, und ich denke, das darf uns heute bewusst werden, die verkündigen wir heute ebenfalls mit dem Feiern dieses Abendmahls. Das ist unsere Hoffnung, dass Jesus Christus, dass er einmal zurückkommen wird. Wir verkündigen den Tod, wir verkündigen den Sieg, aber nur bis zu einem Zeitpunkt. Nämlich, wenn Jesus wieder hier sein wird, um uns abzuholen, dann ist die Nachricht hinfällig. Denn dann ist er wiedergekehrt, um seine Kinder zu sich zu nehmen. Das Abendmahl blickt nicht nur voraus. Nicht nur zurück, es blickt auch voraus auf das, was kommen wird. Hör hin, das Abendmahl verkündigt. In der Vergangenheit hat Jesus mit seinem Sühnetod am Kreuz uns die Möglichkeit gegeben, von unserer Schuld loszukommen, unserer Strafe zu entgehen. In der Zukunft wird Jesus sichtbar wiederkommen. Und wir bekommen dann eine doppelte Blickrichtung. Wir blicken dankbar zurück, vielleicht auch beschämt, weil wir sehen, wie groß die Sünde war, die Christus am Kreuz getragen hat und dass unsere Schuld damit inbegriffen ist. Wir blicken dankbar, vielleicht beschämt zurück, aber wir dürfen hoffnungsvoll, mutig nach vorne sehen, weil wir wissen, dass diese Schuld bezahlt ist, dass Christus wiederkommen wird und dann wir gemeint sind, wenn wir seine Kinder sind. Dann sind wir gemeint, diejenigen, die er abholen möchte. Wir blicken mutig nach vorne, weil er wiederkommt. Das Entscheidende ist bereits geschehen, damals am Kreuz, dessen wir uns mit diesem Mal erinnern, was wir proklamieren wollen, was wir verkündigen wollen. Das Entscheidende ist bereits geschehen. Jesus hat alles vollbracht für euch, für uns, für jeden von uns. Genauso wirklich, genauso real, wie das Brot schmeckt, wenn ihr es in euren Mund legt, genauso wirklich ist der Sieg Jesu Christi am Kreuz. Das ist nichts, was aus vergilbten, verblichenen Seiten von irgendwelchen Geschichtsbüchern oder von einer vergilbten Bibel uns irgendwie erzählt wird. Das ist etwas, was real geschehen ist. Genauso wirklich wird auch der Herr Jesus Christus einmal wiederkommen. Diese Botschaft verkündet das Mahl des Herrn. Jesus ruft uns an seinen Tisch. Die Bibel verwendet auch den Ausdruck, der Tisch des Herrn. Und deswegen ist dieses Mahl etwas Besonderes. Nicht die Freikirche Heiden-Oldendorf lädt hier zum Abendmahl, liebe Geschwister. Nicht ein Pastor oder ein Bevollmächtigter. Christus selbst hat dieses Mahl eingesetzt und sagt, so oft ihr dieses Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nochmal ganz kurz in der Anwendung. Denkt dran und hör hin. Amen. Lasst uns aufstehen und Christus so auf dieses Wort im Gebet antworten. Hab herzlichen Dank, lieber Vater, dass dein Sohn Jesus Christus dir nicht zu schade war, um ihn auf die Erde zu schicken. Jesus, hab Dank, dass du dir nicht so schade warst, für uns Menschen zu sterben, dass du das vollbracht hast, wofür niemand anders fähig war, wozu kein anderer die Kraft hatte, Herr, die Liebe hatte, aber du hast sie gehabt. Du hast den Tod am Kreuz mit viel grausamen Schmerzen auf dich genommen, weil du uns geliebt hast, weil du uns gesehen hast, jeden Einzelnen. Unfassbar, Herr, wie groß diese Liebe ist. Wir können das kaum in Worte fassen, wir können das kaum begreifen. Aber wir sind dir herzlich dankbar, dass du es getan hast. Und wir sind dir auch dankbar, dass du so ein Mal, Vater, so eine praktische Predigt für uns hinterlassen hast, in der wir uns aktiv erinnern dürfen, was du getan hast. Uns das immer wieder vor Augen dürfen, wie viel es dich gekostet hat, diesen Weg zu gehen. Wir möchten dieses Evangelium verkündigen, Herr. Wir möchten dem Auftrag gerecht werden und nicht stillhalten, nicht still sein, sondern sagen, dass du damals den Sieg errungen hast für uns, durch den wir heute leben dürfen, durch den die Gnade, die uns heute am Leben erhält, erst möglich wurde, Vater. Hab herzlichen Dank. Wir bitten dich, dass du uns das so auch einfach vor Augen führst, wie wesentlich das für uns ist, immer wieder dieses Mal, immer wieder diese Verkündigung zu haben, Herr. Und wir sind dir dankbar, dass wir es auch heute feiern dürfen. Amen. Amen.